Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.
Herzlich willkommen bei Tiefgelb, dem Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt. Ich bin Konstantin Pott, der Sprecher für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung, Wissenschaft und Digitales. Und mir gegenüber sitzt Andreas Silbersack, unser Fraktionsvorsitzender, aber du kannst dich ja auch einmal kurz selber vorstellen.
Ja, hallo, Andreas Silbersack, Fraktionsvorsitzender, wirtschaftspolitischer Sprecher, energiepolitischer Sprecher, aber auch Sprecher für Sportthemen in diesem Lande, in dieser Fraktion. Ja.
Ja, wir starten heute mit unserem Podcast, mit der ersten Folge. Bevor wir starten, es ist bald Weihnachten, machen wir uns das ja auch noch mal ein bisschen gemütlicher.
Ah,
ist ein bisschen schwer mit dem.
Ja,
tu mal. Ein bisschen, naja, müssen wir die mal rausnehmen. Aber ich kann ja schon mal kurz ein bisschen einleiten. Und zwar wurden uns 12 Fragen vorbereitet. Die haben wir hier in unserem Kalender quasi einmal vorbereitet. Die werden wir jetzt einfach durchgehen, uns gegenseitig stellen und ein bisschen beantworten und da dann einfach ein bisschen ins Gespräch kommen. Vielleicht startest du einfach mit der ersten Frage, während ich versuche, die letzten beiden Kerzen noch anzumachen.
Ja, sehr gerne.
Und dann versuche ich, die natürlich möglichst gut zu beantworten.
Ja, die erste Frage ist natürlich eigentlich die wesentliche. Wie viel hast du das letzte Mal beim Friseur bezahlt? Das ist doch ein guter Einstieg.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Einstieg. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 25 Euro. Aber ich bin auch jemand, ich bin ehrlich, ich gehe sehr unregelmäßig.
Ja, darf ich mal eine ausblasen? Da wir erst drei.
Stimmt.
Haben, zum, aber das macht ja nichts.
Zum Tag der Aufnahme ist noch nicht der vierte Advent. Also ich glaube, ich habe das letzte Mal 25 Euro beim Friseur bezahlt. Wie ist das bei dir?
Ich habe 27 bezahlt. Hast du es als viel empfunden?
Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also es ist schon in den letzten Monaten und Jahren deutlich mehr geworden. Mhm. Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, da waren das eher noch so 15 Euro. Da waren 20 Euro schon recht viel für einen Friseur.
Ja, und wie ist das so? Machst du mitwaschen, ohne waschen?
Ich mache tendenziell immer mitwaschen.
Und dann kommst du dann ins Gespräch oder wirst du angesprochen?
Ich komme ins Gespräch, ja. Also ich habe meinen Stammfriseur in Halle und mit dem rede ich dann immer.
Ah, du hast einen Friseur, keine Friseurin.
Genau, ich habe
einen Friseur. Genau. Und dann hast du ihn mal gefragt, wie das so mit den Kosten ist, weil wir haben ja gerade auch die Diskussion mit Energiekosten und so weiter. Hast du ihn mal gefragt, wie er das so sieht?
Ja, natürlich, darüber redet man auch viel. Wir haben auch damals, als es mit Corona noch alles ein bisschen aktueller war, auch da viel drüber geredet. Und was er mir so ein bisschen auch gespiegelt hat, dass er damals zumindest bei Corona so ein bisschen das Gefühl hatte, auch alleine gelassen zu werden, weil er auch einfach nicht wusste, ne? Ein kleiner Friseursalon kann sich jetzt nicht immer in Verordnungen reinlesen und immer wissen, was ist jetzt gerade die aktuelle oder was sind die aktuellen Auflagen. Und jetzt die aktuelle Situation ist natürlich auch schwierig für ihn, einfach weil er so eine große Unsicherheit ist. Das ist nicht leicht.
Ja, das stimmt. Also bei mir ist es auch so, also ich unterhalte mich immer gerne beim Friseur, muss ich sagen. Ja. Finde ich toll. Dann gibt es einen Kaffee oder gibt es mal ein Wasser. Und dann habe ich eben auch das letzte Mal, als ich da war, ich habe eine Stammfriseurin, wo ich immer hingehe, die macht das ganz toll mit ihrem Team und ist auch extrem engagiert. Und und die sagt eben, ja, die Dinge sind alle teuer geworden, aber das Thema Mindestlohn spielt bei ihr nicht wirklich eine Rolle, weil sie einfach sowieso mehr zahlt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dass natürlich das Thema Energie schwierig wäre, aber dass die Leute tatsächlich auch bereit sind, ohne großes Zumon die Preiserhöhung mitzugehen. Also das ist eine ganz, das habe ich so mitbekommen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr gut, weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute ein Stück weit auch versuchen, die Krise zu meistern.
Absolut, aber mein Friseur erzählt mir auch immer recht viel, ne? Kommen ja auch viel ins Gespräch mit Menschen und das ist natürlich schon viele Leute gerade sehr beschäftigt, weil sie einfach nicht wissen genau, wie geht's weiter, wie hoch wird denn am Ende die Stromrechnung sein oder die Gasrechnung sein, also das bekommen die natürlich auch immer sehr gut mit.
Ja, auf jeden Fall, also diese Energiekrise, die beschäftigt tatsächlich alle, aber ich finde es eben schön, dass tatsächlich die Unternehmer und Unternehmer versuchen, der Sache Herr zu werden.
Ja, Kommen wir zum nächsten Thema, auch ein sehr spannendes, da steckst du auch sehr tief drin, nämlich die Frage, die uns aufgeschrieben wurde, lautet Bier oder Wein, und ich glaube, die könnte ich auch für dich beantworten. Ich glaube, ich weiß, welches Team du da bist.
Ja, auf jeden Fall das Weinteam, weil das ist so, das verbindet für mich emotional so ganz viele Sachen so. Also ich bin ja extrem heimatverbunden und liebe gerade auch das Saale-Unstrut-Gebiet, Kultur, Natur und eben der Wein. Und der Weinanbau seit 30 Jahren hat sich grandios entwickelt, tatsächlich eine Erfolgsgeschichte nach der deutschen Einheit. Wir haben 50 Haupt- und Nebenberufswinzer und die fördern eben das Thema Tourismus, natürlich hervorragenden Wein. Wir sind in dem Ranking, ja, der 13 Weinanbaugebiete sind wir richtig gut. Wir sind jetzt eine Nummer. Wir haben ja sogar eine deutsche Weinprinzessin jetzt, seit, glaube ich, 20 Jahren das erste Mal wieder. Und das ist großartig. Und ich glaube, da lohnt es sich auch für das Land, sich für dieses Weinanbaugebiet einzusetzen, weil da gibt man den Leuten was zurück und sagt, okay, wir nehmen das auf, gerade was Klimaveränderungen anbetrifft und natürlich, dass die Niederschläge nicht mehr so regelmäßig sind. Und da ist es wichtig, dass wir da, dass man das so ein bisschen als Land auch mit im Blick hat. Und das Thema Wein, also insgesamt, ist einfach großartig. Natürlich, weil es auch den Tourismus so unglaublich bewegt.
Hast du so einen Geheimtipp, welcher Wein besonders gut ist, der jetzt nicht so, wo man vielleicht nicht so das Auge drauf hat oder der nicht so bekannt ist?
Naja, das ist, ich bin natürlich da mit der Winzervereinigung, wo ich ja selber auch beheimatet bin, so ein bisschen vorbelastet, aber ich kann sagen, wir haben richtig gute VDP, also Verband Deutscher Prädikatswinzer Güter, und da ist natürlich der Bernard Pavis ist einer der Krönungen. Also der macht was Wunderbares und der hat also einen Wein, der nennt sich Buntsandstein, und das ist wirklich, da spürt man das Terroir. Also der Region, die Steine, das Mineralische. Und wenn ihr mal, oder wenn du mal nach Scheiblitz kommen solltest mit einer Freundin oder einem Freund, dann setz dich mal dahin und du denkst, du bist in der Toskana.
werde ich mir auf jeden Fall merken. Ja, du hast ja auch gesagt, du hast ja auch gute Kontakte hin in das Weinbaugebiet. Was gibt es denn da so für Themen, die gerade so die Winzer umtreiben?
Ja, das ist ja, was ich vorhin schon sagte, das ist das Thema natürlich mit der Bewässerung. Ja? Also wir haben ein Riesenthema damit, dass wir in den letzten Jahren sind, wir haben ja immer insgesamt 800 Hektar im Anbaugebiet, sind die Erträge unglaublich nach unten gegangen, weil kein Regen gefallen ist. Dadurch sind die Trauben nicht gewachsen. Das heißt, wir brauchen sowas wie eine Bewässerung. Also wir brauchen Regenrückhaltebecken, die tatsächlich eine infrastrukturelle Bewässerung gewährleisten. Das haben im Wesentlichen die anderen Weinanbaugebiete in Deutschland. Und da brauchen wir einfach so eine Chancengleichheit auch. Und diese Chancengleichheit, ich glaube, das ist auch das ist so ein liberales Thema auch, weil ich glaube, dass wir da gut dieses Unternehmertum, was sich da im Tourismus, im Wein, in der Kultur entwickelt hat, dass wir das da richtig gut fördern können. Also das ist ein Riesenthema. Und da wären die Winzerinnen und Winzer auch extrem dankbar, wenn das Land auch so politisch mal ein Zeichen setzen würde.
Ja, ist ja auch ein wichtiges Thema. Du hast ja die Bedeutung des Weinbaus insgesamt auch für Sachsen-Anhalt hervorgehoben und dass das eigentlich wirklich eine Sache ist, wo wir auch stolz drauf sein können, glaube ich, als Sachsen-Anhalt, dass wir hier so einen guten Weinbau haben und so guter Wein hierher kommt.
Ja, definitiv. Und du bist ja vielleicht, du bist ja so eine Mischung, ja, glaube ich, zwischen Bier und Wein.
Ich bin Freund des gepflegten Feierabendbierchens mit ein paar Freunden, aber ich sage auch zu Wein nicht nein.
Ja, das ist toll. Naja, da können wir ja weiter auf Exkursionen gehen. Es gibt so wunderbare Weingüter und ich glaube, da lässt sich noch viel entdecken und das machen wir.
Auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum nächsten Thema.
Kartoffelchips oder Mikrochips?
Ja, wenn man jetzt auf aktuell Sachsen-Anhalt guckt, natürlich Mikrochips mit der Intel-Ansiedlung. Ein Riesenthema. Da steckst du wahrscheinlich sogar noch besser jetzt drin, als ich eigentlich bei dem Thema als wirtschaftspolitischer Sprecher. Aber das ist ja eine immense Chance hier für das Land und für die Region, glaube ich. Und wir beide sind jetzt aus Halle und hoffen natürlich auch, dass da ein bisschen was nach Halle mit rausstrahlt aus dieser Rieseninvestition in Magdeburg. Aber es ist natürlich schon auch ein ganz klares Zeichen, dass Sachsen-Anhalt als Wirtschaftsstandort immer interessanter wird. Und ich glaube, dass wir hier wirklich gut vorangehen. Ne?
Ja, definitiv. Definitiv. Du bist ja der Typ für Digitalisierung auch. Ja? Du steckst da genau drin. Und wir wissen ja auch, dass der Weltmarkt sich diesbezüglich ganz schön schiebt. Ja? Und insofern ist es toll, dass Sachsen-Anhalt mit der Intel-Ansiedlung tatsächlich was auf die Reihe bekommt. Und man merkt ja auch, wenn man in Berlin ist, in Hamburg ist oder in München, die reden über Sachsen-Anhalt auf einmal. Ja. Und das ist einfach großartig.
Absolut. Ja? Ja, nach einer ganz kurzen Unterbrechung wegen einer namentlichen Abstimmung im Plenum machen wir jetzt weiter mit dem Podcast. Und zwar mit der vierten Frage, die endlich geht, Andreas. Wann hast du das letzte Mal Maske getragen?
Oh, wann habe ich das letzte Mal Maske getragen? Ich glaube, Das war, als ich mit dem Zug gefahren bin. Das stimmt. Da bin ich mit dem Zug gefahren, aber das ist schon lange her. Ich bin froh, dass ich sie nicht mehr trage. Und es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Also es ist für mich eine Sache, die, okay, die musste man machen, aber ich finde es auch schön, wenn ich die in die Gesichter wieder schauen kann, muss ich sagen. Das ist für mich ein, ist für mich ein gutes Gefühl. Ich glaube, es tut den Menschen auch in ihrer Psyche gut, dass sie sich wieder anschauen können.
Ja, absolut.
Und insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass wir bei dieser gesamten, das spüre ich bei den Menschen auch, dass wir einfach, und da hast du ja eine wesentliche Rolle gespielt dabei, dass wir immer genau darauf geachtet haben, dass wirklich nur die ganz notwendigsten Schritte mitgegangen werden und Einschränkungen hingenommen werden müssen. Und ich glaube, dass da kannst du am besten berichten darüber, wie, wie dein Weg da war, also wie du da auf die Kante gegangen bist.
Ja, naja, das war ja auch ein Punkt, da haben wir uns lange für eingesetzt als FDP-Fraktion, dass dass auch die Maskenpflicht im ÖPNV fällt in Sachsen-Anhalt. Wir haben es jetzt geschafft und ich habe auch das Gefühl, dass das tut den Leuten richtig gut, dass wir da auch jetzt den Schritt Richtung Normalität gehen. War nicht immer leicht natürlich, mit zwei anderen Koalitionspartnern muss man da immer viel, muss man da viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber dann hat ja auch die CDU da gesagt, dass sie das auch fordert und dann haben wir das auch, glaube ich, jetzt ganz gut hinbekommen. Ich habe jetzt auch überlegt, wann das bei mir war. Ich glaube, letzte Woche, weil ich ja noch recht viel auch mit dem IC immer zwischen Halle und Magdeburg fahre und da ja Maskenpflicht weiter gilt. Aber es ist schon eine Erleichterung und einfach angenehm, dass man jetzt, im, auch wenn man Bus und Bahn fährt, nicht mehr die Maske aufhaben muss.
Ja, na, definitiv. Es ist im Aufatmen, es ist ein Durchlüften. Ja. Man hat das Gefühl, die Leute sind ein Stück weit befreit. Aber wenn ich da alleine, das Thema Sport liegt mir ja besonders am Herzen, wenn ich daran denke, dass wir da ein Stück weit rausgekommen sind und da jetzt wieder befreit Sport getrieben werden kann, das ist schon großartig. Ja. Und ich finde es aber auch richtig, und da pochen wir ja, glaube ich, gemeinsam auch drauf, und du bist da ja auch vorne dran, dass wir einfach mal schauen müssen, war das alles richtig, was wir gemacht haben?
Ja? Absolut, dass man eben auch sich da ehrlich macht und auch einfach mal sagt, okay, man konnte damals auch zu dem Zeitpunkt nicht alles wissen, aber jetzt im Nachgang wissen wir ja mehr und können das viel besser einschätzen. Und da muss man sich, glaube ich, auch ehrlich machen bei so einer Zeit, bei 2,5 Jahren, fast 3 Jahren an Einschränkungen, dass man das dann im Nachgang auch mal aufarbeitet und sich da hinsetzt und dann eben auch ehrlich sagt, okay, ja, im Nachgang war das ein Fehler, konnte man zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so in dieser Form wissen, aber jetzt wissen wir es und dann wissen wir es auch fürs nächste Mal besser.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das ist wichtig. Aufarbeitung für die Vergangenheit, aber eben auch für die Zukunft, um auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben. Ja, das ist genau wichtig. Und ich glaube, da war es immer gut, die ganzen 2 Jahre, dass wir immer drauf geschaut haben, auch wenn wir dafür massiv angegriffen wurden, dass eben tatsächlich nicht immer nur geschrieben wird, Panik, 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 sondern dass man wirklich nur das Notwendigste macht.
Ja, und das ist ja auch, muss man auch sagen, das war ja, du hast es ja gesagt, ne, wir wurden dafür massiv angefeindet. Wenn ich dann das letzte Jahr denke, wo auch die Rufe nach Lockdowns laut wurden, und ich glaube, da haben wir auch einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass wir zumindest in Sachsen-Anhalt keinen Lockdown hatten, auch wenn uns die Einschränkungen da auch zu weit gingen teilweise. Da sind wir ja auch ganz offen und ehrlich, dass wir uns da auch einen milderen Weg gewünscht hätten. Und ich glaube aber, im Nachgang zeigt uns da auch, dass wir da recht hatten mit unserem Weg, den wir gehen wollten und den wir jetzt auch gegangen sind. Kommen wir zum nächsten Thema.
Genau. Ja, das ist ein Thema, da bin ich ja mal gespannt, was dir dazu einfällt. Und zwar, welche Debatte im Landtag ist dir besonders in Erinnerung geblieben in den letzten 1,5 Jahren?
Es ist so, ich glaube, auf eine Debatte das zu beschränken, ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt so ein paar Debatten, die gerade sehr emotional geführt wurden, die sind einem dann schon in Erinnerung geblieben. Da ging es dann teilweise um Corona, ganz am Anfang der Legislatur konnte ich mich aber auch noch dran erinnern, da ging es dann teilweise um die Situation in Afghanistan mit den Ortskräften, da wurde auch sehr, sehr emotional drüber diskutiert. Das sind so Sachen, die bleiben einem, finde ich, dann so eher in Erinnerung.
Ja, also das, was mir bei diesen emotionalen Debatten immer auffällt, dass sich da ganz links und ganz rechts irgendwie immer ähneln. Ja? Ja. Es werden immer irgendwelche Untergangsszenarien beschrieben. Ja? Die einen sagen den Untergang, weil Deutschland sich abschafft. Die anderen sagen, naja, weil wir das nicht tun und sowieso der Untergang naht. Und ich finde es einfach wohltuend, dass wir da in der Mitte stehen und dass wir tatsächlich die Sache durch die Mitte durchführen können. Ich glaube, das ist auch das, was die Menschen einfach von uns erwarten.
Ja, und ich glaube, das ist auch, was die Debatte braucht. Also natürlich ist es verständlich, dass auch viel emotional diskutiert wird. Gerade wenn es eigene Betroffenheiten gibt. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen die Aufgabe von Politik, da immer zu schauen, wie kommen wir da gut durch und ein bisschen den kühlen Kopf zu bewahren?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist genau das, was die Menschen auch im Land von uns erwarten. Ja, wenn ich alleine an das Thema Bildung denke, ja, ich glaube, da hat Jörg auch wirklich einen guten Job gemacht. Da muss man auch Wege weisen, wie es funktioniert. Es ist eben extrem komplex, es ist schwierig. Und da finde ich es eigentlich immer gut, dass wir wirklich eine praxisorientierte Lösung versuchen immer. Ja. Und genauso bei anderen Themen wie das Thema Russland, ja. Also und Energie, ja, wenn ich dran denke, wie bei der Energie, wenn es dann nach der AfD oder nach den Linken oder Grünen ginge, das wäre doch grauenvoll. Also das wäre ja eine Sache, was ins Nichts führt, ja. Und ich bin da eigentlich ganz froh, dass wir da auch so in der Koalition so gut interagieren, das muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es eine bestimmte Debatte, die dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also das, was für mich so wirklich herausragend war, als es auch um die Frage ging, wie gehen wir mit dem Bildungsthema um? Ja, wir hatten ja so Bildung hatten wir ja in vielen Facetten, aber dieses Thema des Bildungsnotstands, ja, dass da tatsächlich immer herausgearbeitet wurde, da geht ja gar nichts mehr und es wurde nur draufgehauen. Und die Ministerin hatte das, glaube ich, ganz gut gemacht, dass sie versucht hat, ihre Lösungen dann zu bieten. Aber es ist eben eine Sache, wo man schwer rauskommt. Ja. Und ich finde es da ganz gut, dass wir dann immer auch mit unseren freien Schulen, ja, dass das als wesentliches Thema mitkommt. Und das fand ich, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welche konkrete Diskussion das war, aber dass wir mit dem Thema der freien Schulen auch einen klaren Punkt für uns immer setzen konnten. Ja. Also das war ja unser Thema und ich glaube, das konnten wir ganz gut in die Debatte einführen.
Ja, absolut.
Ja.
Gut,
dann schauen wir mal weiter.
Drei Worte zu drei Farben. Was fällt dir zu Schwarz-Rot-Gelb ein?
Ja, es sind natürlich die Farben des Wiener Kongresses, es sind die Farben unserer Nationalfahne und es sind die Farben unserer Koalition. Und das ist eigentlich was, wo man nach anderthalb Jahren sagen kann, naja, der ein oder andere dachte zu Anfang, na, was wird das wohl werden? Das ist ja das erste Experiment in ganz Deutschland. Und wenn ich jetzt auch immer so den Ministerpräsidenten höre, dass er noch nie so ein gutes Zusammenwirken hatte von Koalitionspartnern wie in dieser Legislatur, dann ist das, glaube ich, ein gutes Spiegelbild dafür, dass wir in der Koalition wirklich gut zusammenarbeiten. Ich finde, man spürt das auch. Ja, also auf Fachebene, auf Referentenebene, auf Abgeordnetenebene. Es ist wirklich immer zielorientiert, an der Sache orientiert. Und das schätze ich eigentlich an dieser Koalition, dass wir versuchen immer für das Land wirklich gute Lösungen zu finden. Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da einer ausschert oder da große Dissonanzen da sind. Also bisher in den letzten anderthalb Jahren, muss ich wirklich sagen, hat sich da ein richtig gutes Team gebildet. Wir in unserer Fraktion sowieso, aber eben auch in der Koalition, glaube ich, dass das kann man, glaube ich, schon nach anderthalb Jahren sagen, das hat sich schon ein Stück weit bewährt.
Absolut, und ich finde auch, du hast es ja gesagt, wir arbeiten wirklich gut zusammen. Man ist sich nicht immer einig, ja, aber wir tragen den Streit dann eben auch nicht nach außen, sondern wir versuchen einfach intern darüber zu reden und Lösungen zu finden und Kompromisse zu finden, und das gehört zu einer guten Koalition dazu. Auch gerade in Krisenzeiten da. Ruhig zu bleiben, nicht zu sehr Streitigkeiten eben wirklich nach außen zu tragen, sondern da zu gucken, wie können wir die besten Lösungen finden fürs Land, und das machen wir, glaube ich, auch wirklich, wirklich gut. Und du hast ja auch vorhin schon angesprochen, ich glaube, wir konnten als FDP auch ein paar wirklich wichtige Punkte setzen. Vorhin das Thema Maskenpflicht, Corona, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Freie Schulen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben in der Jugendarbeit einiges auf den Weg gebracht, wo ich ja zum Beispiel für gekämpft habe. Du bist da ja auch beim Sport immer sehr hinterher, beim Weinbau sehr hinterher. Also ich glaube, da können wir richtig punkten und ein paar richtig gute Sachen umsetzen.
Das ist genau das Richtige, was du sagst, ja, diese Akzente, ja. Man hat in der Koalition auch das Gefühl, dass jeder seine Akzente auch setzen kann und setzt, ja. Und dass wir unsere liberalen Akzente setzen können, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, ja. Und das sind eben natürlich Digitalisierung, dein Thema auch, ja, Bildung das Thema, aber eben auch Wirtschaft. Ich glaube, in der Wirtschaft haben wir auch richtig was auf den Weg gebracht, wenn ich alleine dran denke, dass es uns gelungen ist mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz, mit dem Ladenöffnungszeitengesetz, dass wir das alles schon unter Dach und Fach haben, und das in diesem Jahr. Wir haben, glaube ich, ganz gut geliefert, habe ich den Eindruck.
Absolut, so geht es mir auch.
Ja, dann schauen wir mal. Das ist eigentlich auch, die schließt sich quasi an, die Frage. Wann hast du das letzte Mal Sport gemacht?
Das ist, ich bin tatsächlich nicht derjenige, der so viel Sport macht wie du. Ich versuche das immer mal wieder, aber das ist dann eher mal so vereinzelt. Ich kriege das noch nicht so richtig in den Alltag aktuell integriert. Ich bin in einem Dartverein, das würde ich jetzt nicht als Sport in diesem Sinne, wo es ja darum gehen soll, interpretieren. Ich glaube, so das letzte Mal war September, Oktober rum, wo ich wirklich mal eine Zeit lang versucht habe, das da früh ist immer aufzustehen und früh ist eine Runde Sport zu machen. Aber so wirklich durchgezogen bekommen habe ich das leider nicht.
Mm, ja, naja, aber das ist doch gut. Das ist doch ein Anfang. Also man muss absolut, doch gucken, ja. Dass also Sport ist extrem wichtig für die Gesundung, für die geistige Frischhaltung und so weiter. Das sind ganz wichtige Sachen. Also für mich, was meine Erkenntnis in diesem Jahr ist, ich habe mir dieses Jahr ein Rennrad gekauft.
Ah, sehr schön.
Ja, und da bin ich seit Mitte des Jahres tatsächlich auch immer sehr viele Touren gefahren. Und das ist natürlich extrem anstrengend, wenn man da so den ganzen Tag unterwegs ist. Aber es macht auch frei. Und man merkt auch, was da an Gedanken freigesetzt wird. Absolut. Und man sieht natürlich auch schöne Sachen im Land. Und ansonsten jogge ich relativ viel und mache natürlich das eine oder andere, fahre mit meinen Kindern Fahrrad und so weiter und so fort. Also für mich ist Sport so Lebenselixier ein Stück weit auch. Aber da hat jeder natürlich seine Sache. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass man das Thema Sport und das Thema Sport im Land, ja, wenn man alleine dran denkt, wir haben 350.000 im Sport organisierte Menschen, ja, in über 3.000 Vereinen. Und das ist einfach wichtig. Das ist der Kitt der Gesellschaft. Ja. Ja. Da findet der Austausch zu sozialen Themen statt. Gewinnt man gemeinsam, verliert man gemeinsam. Mhm. In Corona-Zeiten hat man andere Formate gefunden, wie man ihn zusammenfindet. Und das ist wichtig. Und deshalb ist es mir auch extrem wichtig, dass wir diese Vereine, das Sportthema einfach fördern. Auch in ihren neuen Varianten, was es gibt. Ob das Zumba im Park ist. Ja, also ob das die Frage der Nachhaltigkeit des Sports ist, ob das sozial-ökonomisch oder ökologisch ist. Das sind alles so Sachen, die extrem wichtig sind. Und ich glaube, da können wir als Liberale einen richtigen Punkt machen. Haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Und da können wir quasi das, was da schon auf den Weg gebracht wurde, tatsächlich noch weiter verfeinern. Und für dich ein Thema in dem Bereich, das können wir, glaube ich, noch weiter vertiefen. Es gibt ja einen sogenannten digitalen Sportatlas, wo man genau weiß, wo im Land was ist. Das ist quasi jetzt in Arbeit. Wir sind da übrigens die Ersten in Deutschland, die das auf den Weg gebracht haben. Und was sagst du, digitaler Sportatlas, was würdest du dir denn da so drunter vorstellen? Also,
Naja, das zum einen ein bisschen, wo kann man was für Sportarten einfach machen, wenn ich mir überlege, tatsächlich, ich bringe jetzt mal das Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht das Klassische ist, aber als ich eine Zeit lang schon in Halle gewohnt habe und da habe ich auch schon regelmäßig Dart gespielt, habe ich auch mal überlegt, wo kann man denn hingehen, auch mal, um mit anderen Leuten da ein bisschen ein paar Pfeile zu werfen. Und das ist tatsächlich ziemlich schwierig gewesen. Und deswegen finde ich das auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Es geht ja auch darum, wie können wir junge Leute dazu bewegen, gerade auch in die Sportvereine zu bekommen, Sport zu treiben. Ich hatte da neulich ein Gespräch, weil es ja auch ein bisschen den Bereich Gesundheit trifft, dass da auch jetzt erste Zahlen kommen, die auch ziemlich erschreckend sind, wie viele junge Menschen gerade im Grundschulalter mit Übergewicht zu kämpfen haben. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel, was wir da tun können und tun müssen. Und einfach den Spaß und die Freude auch am sich bewegen und am gemeinsam sich bewegen, da ein bisschen zu vermitteln.
So ist das.
Bei welchem amtlichen Formular bist du zuletzt verzweifelt, Andreas?
Grundsteuer.
Das habe ich mir schon gedacht, dass das kommt von dir.
Ja, also tatsächlich das Formular an sich, jetzt kann man sagen, naja, das ist doch, kann man doch mal machen. Was mich mal interessieren würde am Ende des Tages, ja, mich würde mal interessieren, wenn das alles erhoben ist, wie viel Honorare mussten an Steuerberater und Ähnliches bezahlt werden, damit diese Grundsteueranträge erstellt werden können. Das würde mich mal interessieren. Mhm. Wird man nicht erheben können. Aber ich will nur sagen, dass viele, und ich gestehe ich auch, habe einfach nicht die Muße, mich sozusagen, ich habe dann einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Ich gebe das jetzt jemandem, der das im Grunde im Tag täglich macht. Aber da ist, wie bei anderen, wie bei Corona-Anträgen, ist dann tatsächlich ein neues Gebiet für Berater entstanden. Und das kann eigentlich, ich sage das mal so deutlich, kann nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung sein. Ja. Und, und das sollte bei Formularen immer eigentlich der Anspruch sein. Ja. Es muss immer, glaube ich, oder sollte immer der Anspruch sein, dass Formulare von jedem ausfüllbar sind, selbst wenn er eben nicht Spezialist in der Materie ist. Und das, glaube ich, ist eine unserer Aufgaben. Ja. Vereinfachung Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, da ist noch viel, viel zu tun. Es geht ja auch einfach darum zu verstehen, was möchte jetzt derjenige, der dieses Formular irgendwann mal entworfen hat, was möchte der von mir? Alleine das ist ja schon ziemlich schwierig, weil dann da mit Rechtsnorm verwiesen wird, Querverweise und so weiter und so fort. Und dann weiß man gar nicht, was denn am Ende genau gefordert ist oder gewollt ist. Und das ist es ja, was das Ganze so schwierig macht und was, glaube ich, auch immer ziemlich für Unmut sorgt.
Ja, absolut, absolut. Und das ist, glaube ich, da muss es uns gelingen. Da haben wir noch nicht so richtig den, ich glaube, wir versuchen da schon eine ganze Menge zu machen, auch mit unserer Digitalisierungsministerin, der Lydia. Aber das ist eben tatsächlich ein weiter Weg, ja, weil viele Sachen eben in den Behörden eingeschliffen sind und gesagt wird, das muss so sein. Aber ich glaube, wenn wir da richtig Kraft in nächsten Jahre reinlegen, da muss uns einfach noch ein bisschen mehr gelingen als bisher. Aber ich glaube, das steht ja genau auf unserem Ticket auch. Ja,
ja, absolut.
Ja, dann gucken wir mal weiter. Wann und wo hast du das letzte Mal in einem Funkloch gesteckt?
Da muss ich jetzt überlegen. Also das letzte Mal, dass ich es wirklich gemerkt habe, das muss vor ein, zwei Monaten oder sowas gewesen sein. Auch wieder auf der Zugstrecke Magdeburg-Halle. Da gibt es dann immer so ein paar Abschnitte, da weiß man das vorher schon, da wird es schwierig, wo man dann kein Netz hat, keinen Empfang hat. Und das ist eigentlich schon deutlich besser geworden in den letzten Monaten und Jahren, aber es gibt trotzdem immer noch so ein, zwei Ecken, wo das ist. Im Sommer habe ich das auch gemerkt, da war ich für einen Tag mal im Altmarkreis Salzwedel und da war das dann auch teilweise ein bisschen schwierig.
Mm. Ja, definitiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, persönliche Erfahrung. Es gibt jetzt schon Gebiete, wo eben die weißen Flecken weniger geworden sind. Ja?
Absolut.
Und da habe ich mich gefreut. Da war nämlich auch unsere Ministerin war im Selketal. Mhm. Ja? Und da war vorher nichts. Da war kein Empfang. Und da hatte sie ein Projekt dann auch begleitet und dann auch eben freigegeben. Und jetzt hat man da Empfang. Und ich glaube, da, wenn wir da richtig PS, und da haben wir, glaube ich, ist es gut, dass es unser Ministerium ist hier im Land, dass da wirklich auch PS auf die Straße gebracht werden. Das fühlt sich im Augenblick so an, als wenn da wirklich aufgeholt wird. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wenn man über Autobahn fährt, natürlich genau weiß, dass kurz hinter Trotha, zwischen Trotha und Le Bouillon, dann das Funkloch anfängt.
Ja, genau. Ja,
das ist vollkommen klar. Aber wir werden schauen. Ich denke, aber da sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, wir können da auch einen guten Beitrag leisten.
So, erinnerst du dich noch an deine Klassenlehrer, Klassenlehrerin und was verbindest du mit ihr?
Also ich kann mich genau an meine Klassenlehrerin, ich kann mich an alle, ich hatte nur Klassenlehrerinnen, ich hatte nie Klassenlehrer. Wir haben ja damals, bin ja bis zur 10. in die POS gegangen und danach in die EOS. Und ich weiß genau, wie sie waren. Ich weiß, wie die Frisur gesessen hat, was sie an Sachen anhatten. Das sehe ich heute noch vor mir. Man hatte da eine unglaublich persönliche Beziehung auch. Ja. Und wenn sie dann auch mal ein Hausbesuch gemacht wurde bei den Eltern, dann auch eine Huhuhu, das könnte schwierig werden. Aber insgesamt muss ich sagen, hatte ich immer ein, glaube ich, ganz gutes Verhältnis zu meinen Klassenlehrerinnen. Auch wenn ich war jetzt nicht sozusagen der bravste Schüler, sage ich ganz gebe ich mal offen zu. Ich glaube, ich habe da immer einen ganz guten Weg gefunden und das wünsche ich eigentlich den Schülerinnen und Schülern heute auch. Einfach so eine persönliche Beziehung, wo man eine gegenseitige Wertschätzung hat, wo man auch das Gefühl hat, aha, das ist so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis auch, was nicht nur, sage ich mal, ein Formalakt ist, sondern was so ein bisschen auch menschelt. Und das ja, ich glaube, da können wir noch ein bisschen drauflegen.
Ja, ich finde die Frage ganz lustig. Ich war nämlich vor 2 oder 3 Monaten war das, mal an meiner alten Schule, die Tag der offenen Tür hat und hatte da mit meinem ehemaligen Klassenlehrer auch ein bisschen gesprochen. Es war auch ganz schön und da wurde natürlich auch, wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, Thema Lehrermangel deutlich. Das ist eine Schule in Magdeburg. Auch die haben damit massiv zu kämpfen. Und für die ist das gerade auch eine enorme Belastung. Wodurch dann gerade so ein paar zwischenmenschliche Sachen auch mal runterfallen, was wirklich schade ist, weil ich glaube, viele Lehrer machen einen sehr, sehr guten Job im Land und sind da wirklich engagiert, den Schülern Wissen gut zu vermitteln. Und ich glaube, da ist es auch für uns eine Aufgabe, du hast es vorhin schon angesprochen, es ist nicht so leicht, wie wir uns das alle gerne vorstellen würden, aber wir müssen da gucken, dass wir gute Wege finden, den Lehrermangel da auch zu bekämpfen.
Ja, ich denke auch, es darf eben nicht zu viel Last auf wenigen Schultern liegen, sondern es muss eben verbreitert werden. Und es muss eben auch die Möglichkeit sein, der Schulen selbst Dinge entscheiden zu können. Ja, und da sieht man jetzt auch, da mache ich nochmal den Schwenk zu den freien Schulen, ja, dass man da, in Halle gibt es ja die Saale-Schule, Montessori-Schule, die eine geht von der 1. bis zur 4., die andere geht von der 5. dann bis zur 12., wo man merkt, dass du diese intrinsische Motivation da vorhanden ist und dass da eben auch die Ausstattung wirklich gut ist. Und das müssen wir eben auch bei den staatlichen Schulen hinbekommen. Also jedes Kind sollte sich eigentlich wohlwollend und in guter Erinnerung an die Schulzeit oder dahin zurückblicken können. Das würde ich wirklich jedem wünschen, und weil das so wichtig ist. Ja, es ist,
ja, und das ist ja auch eine sehr prägende Zeit. Also ja. das sollte man, glaube ich, auch einfach nicht unterschätzen. Man wird ja an der Schule vielleicht nicht komplett, aber fast erwachsen.
Naja, natürlich. Man schreibt die ersten Liebesbriefe, steckt das über die Bänke rüber, dann hat man so verschiedene Arten. Also mir fallen da jetzt 1000 Sachen ein, über die ich jetzt nicht reden werde. Da warst du dann so in der 4., 5. Klasse, und das ist einfach schön. Und das ist, glaube ich, etwas, was Schule auch verbindet, einfach schön macht. Ja, dieses Erleben des sozialen Miteinanders. Und deshalb, und das nochmal in Richtung Corona, ist es auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich einfach jetzt wieder in der Schule treffen können. Ja, weil diese Soziale so extrem wichtig ist, das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Absolut.
Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir noch. Bin ich dran oder du?
Ich glaube, ich muss beantworten, ne?
Ja, gut. Okay. Dann machst du dir gute Vorsätze fürs neue Jahr? Und wenn ja, welche? Was ist mit denen für dieses Jahr passiert?
Früher habe ich mir immer Vorsätze fürs neue Jahr gemacht, und das hat aber nicht so gut funktioniert. Und deswegen habe ich dann irgendwann damit aufgehört, weil ich ein Freund davon bin, wenn man irgendwie was hat, wo man sagt, da muss ich jetzt irgendwie was an mir, an meinem Alltag ändern, wie auch immer, dann sollte man damit nicht warten bis zum neuen Jahr, sondern sollte man versuchen, das sofort zu verändern. Und deswegen habe ich tatsächlich aufgehört mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr, weil man ansonsten vielleicht auch ein bisschen von sich enttäuscht ist, wenn man es nicht schafft. Und das sollte ja idealerweise nicht passieren. Machst du dir Vorsätze?
Du, ich habe jedes Jahr Vorsätze, aber die bewegen sich eigentlich immer in derselben Range. Es geht darum, ich will weniger essen, möchte noch mehr Sport treiben, möchte bewusster leben. Und dann merke ich, dass die Genüsse des Lebens auch schön ist. Ich esse gerne, ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein, nicht zu viel, aber eben doch. Und ich stelle dann fest, dass doch die Intensität des Lebens, was wir haben, doch den Tribut zollt. Aber ich versuche dann, es ist, glaube ich, man hat so Vorsätze, die kann man zu bestimmten Prozent setzen. Also nicht so 100%, sondern so ein bisschen umsetzen. Und ich finde, das ist es. Also wenn man nicht zu hoch springt, aber so ein bisschen die Dinge anpasst, dann ist es, glaube ich, wichtig. Also was ich auf jeden Fall, das kann ich heute schon mal sagen, was ich mir wieder vornehmen werde, ich werde versuchen, im nächsten Jahr wieder noch mehr Sport zu treiben. Und einfach das ist einfach, weil das für mich einfach so ein Lebenselixier ist, ja. Und ich merke einfach, dass dieser Alltag das auch erfordert, dass man sich bewegt. Jeder hat eine andere Form der Abwechslung, keine Frage. Aber das ist das, was ich mir vornehme.
Ja, ich werde es auch versuchen, ein bisschen mehr mich wieder zu bewegen, ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich glaube, das würde mir auch sehr gut tun. Das würde wahrscheinlich jedem, oder tut wahrscheinlich jedem gut, sich ein bisschen immer zu bewegen und da ein bisschen Sport zu machen. Aber ja, was haben wir denn politisch so im nächsten Jahr vor? Da kommt ja auch einiges.
Da kommt einiges also, auf uns zu. Ne? Definitiv. Wir haben natürlich auf der einen Seite einen Koalitionsvertrag. Da haben wir noch einiges abzuarbeiten. Wir haben uns ja viel in die Hand versprochen oder in das Papier eben. Auf der anderen Seite gilt es eben, wir haben multiple Krisen. Ob das die Ukraine-Krise ist, damit die Energiekrise verbunden, das Thema Corona und. Aber wir haben eben auch das Thema der Ansiedlung, ob das Intel ist, ob das Strukturwandel ist. Wir haben das CDC, also das Zentrum, wo tatsächlich über das Thema der Energie sozusagen neu nachgedacht wird und neu entwickelt wird. Ich glaube, wir haben da viele Themen, und das wäre mein Wunsch, dass wir, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren auch durch die internen Siedlungen erreicht haben, dass man in Sachsen-Anhalt sagt, boah, Sachsen-Anhalt, da geht was ab. Dass diese Entwicklung sich weiter fortsetzt, dass wir wirklich in dem Jahr, was unser Slogan ja auch ist, wir fahren das Land hoch, dass das auch bundesweit weitergehend wahrgenommen wird. Wenn ich alleine eben von Berlinern spreche, die dann sagen, oh, können wir über Sachsen-Anhalt mal was erzählen, da geht so die Post ab, dann fand ich das dieses Jahr schon toll. Und wenn wir das nächstes Jahr so weiter fortsetzen, dass das Land weitergehend hochfährt, ich glaube, wenn wir an dem Ziel weiterarbeiten, dann ist es richtig gut.
Absolut. So, dann schauen wir mal die letzte Frage. Wie feierst du Weihnachten?
Ja, ich feiere Weihnachten im Kreise meiner Lieben. Also ich habe ja 3 Jungs und dann werden wir als Familie zu 5 feiern und werden in dem Land, was uns sehr viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmer schickt, im Bereich der Gastronomie, nämlich Vietnam, werden wir dort verbringen und werden das, was wir in den letzten Jahren auch gemacht haben, eben nicht im Winter, sondern in der Sonne verbringen.
Das ist aber ja auch mal schön. Ja, ich werd mit meinen, auch mit meinen, mit meiner Familie feiern. Ich war letztes Jahr bei der Familie meiner Freundin und dieses Jahr ist sie dann bei uns mit dabei. Ich habe ja 3 ältere Schwestern, die sind dann auch alle da mit ihren Partnern und dann ist das Haus auch richtig voll. Da ist richtig Stimmung und Leben in der Bude und dann gibt es viel gutes Essen und es wird, glaube ich, auch ganz schön, dann mal so ein bisschen rauszukommen aus dem Alltag und mal so ein bisschen runterzufahren und einfach ein bisschen Zeit mit der Familie zu haben.
Genau, das ist richtig. Dann wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude.
Ja, dir dabei auch. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's dann auch an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Format soll jetzt monatlich immer erscheinen mit unterschiedlichen Abgeordneten der FDP, mit unterschiedlichen Gästen. Schaut da gerne einfach dann auch in Zukunft mal vorbei oder hört in Zukunft mal vorbei. Wir freuen uns da über jeden, der hier mal reinhört.
Absolut. Vielen Dank, Konstantin.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.